Vis-à-vis.
Ihr Gesicht, Johanna Malwitz, ist in dieser Stadt schon ziemlich bekannt, weil wir das an vielen Orten im Stadtraum sehen. Hören können wir sie jetzt auch. Wie ist denn das so kurz vor dem Saisonstart? Wie nervös, wie aufgeregt sind Sie im Moment oder gehen Sie das ganz gelassen an?
Weder noch. Also man könnte sagen, die ganzen letzten Monate waren wie so ein allmähliches Crescendo von den allerersten Planungen über dann die immer mehr Details und immer mehr auch persönliche Treffen mit den Kollegen, mit dem Orchester, bis jetzt hin sozusagen in die direkte Vorbereitungsphase und in den Proben fürs allererste Konzert. Es fühlt sich so an, dass eigentlich der Fokus immer mehr zunimmt und das ist ein schönes Gefühl, so die Konzentration auf diesen ersten Konzerttag und auf den wirklich Startpunkt der Saison. Nervosität ist es nicht, aber eine gewisse Form von sozusagen Aufregung gehört immer dazu. Ich glaube, das muss auch sein.
Und auf was freuen Sie sich in Berlin besonders?
Berlin ist natürlich einzigartig auf der ganzen Welt mit dieser Dichte an Kultur, an Konzertveranstaltungen. Alles sozusagen ist, die ganze Stadt kribbelt und glüht vor Kultur und Kunst und Musik. Und wir sind jetzt seit einigen Wochen hier wirklich vor Ort angekommen und ich freue mich einfach auf das Leben hier und die Stadt kennenzulernen, das Publikum kennenzulernen. Ja, hier zu sein, hier ein kleiner Teil dieser Wahnsinnsstadt sein zu dürfen.
Und Sie beginnen ja auch programmatisch. Eine der ersten Symphonien der drei, die Sie im Eröffnungskonzert haben, ist die Berliner Symphonie von Kurt Weill, der ja auch als ganz junger Mensch hierher kam und auch alles aufgesogen hat wie ein Schwamm, die ganzen unterschiedlichen Musikstile. Wie sehr merkt man das eigentlich, dass eben nicht nur klassische Musik hier geschieht, sondern vieles andere auch?
Ich finde, das merkt man überall und die ganze Zeit, dass hier in Berlin alles aufeinander trifft und sich gegenseitig inspiriert und befruchtet. Und bei Kurt Weill, das ist auch das, was mich an ihm und an seiner Musik so fasziniert, dass er auf der einen Seite, also gerade diese erste Symphonie, die hier in Berlin entstanden ist, das ist ja ein richtiges Frühwerk, also man sieht, wo er herkommt. Man spürt aber auch schon in dieser Symphonie ein ganz großes Bedürfnis, sozusagen eine Botschaft rauszubringen. In dieser ersten Symphonie geht es um Krieg und Frieden. Es geht um den Wunsch nach Frieden, um den ganz großen Wunsch, Frieden zu erreichen. Und man merkt auch, dass man schon diesen unverwechselbaren Weil-Tonfall hat. Und trotzdem, wenn man dann schaut, wie das weiterging mit ihm, die zweite Symphonie, die er auch noch in Berlin begonnen hat, aber dann schon in seinem ersten Exil in Paris vollendet hat, da merkt man schon sozusagen, wie der Weg jetzt seinen Lauf nimmt und dann die ganzen großen Meisterwerke später und auch die Broadway-Sachen hat, weil etwas von Weltenbürger und Verbindung von verschiedensten Einflüssen und Kulturen, aber doch eben diese Verankerung hier und auch seinen ganz einzigartigen individuellen unverkennbaren Tonfall. Und diese Verbindung, das finde ich, ist Zeichen für einen echten Meister.
Und die zweite Symphonie werden wir hier auch hören können. Das ist das Schöne. Und Sie haben im Grunde genommen damit auch ein Programm quasi mit aufgestellt an Wünschen, auch an das Konzertwesen, was es in der heutigen Zeit alles mit auch sein muss. Es ist eben auch ein großer Diskursraum über die gesellschaftlichen Fragen. Sie machen das auf ganz unterschiedliche Weise. Sie machen Konzerte, bei denen dann ein Werk vorgestellt wird und in Details angeschaut und dann ganz gespielt werden. Sie werden auch andere Formen des Treffens verschiedener Musikstile mit ins Programm aufnehmen. Gibt es da eigentlich eine Grenze, wo Sie sagen, ach nö, das mache ich jetzt nicht oder das sollen andere machen?
Nun ja, man denkt ja nicht von der Seite, wie sehr kann ich da irgendwie in verschiedenste Richtungen aus mir rausgehen, sondern man denkt ja immer vom Zentrum aus. Und das Zentrum ist, dass Menschen, anderen Menschen etwas erzählen, in diesem Fall, in unserem Fall, über Musik. Und dabei möchte ich wirklich auch in meinem eigenen Kopf, aber auch nachher sozusagen, dass sich das im Programm spiegelt, keine Grenzen setzen zwischen welche Musik ist das jetzt oder von wann ist diese Musik oder wie bekannt ist diese Musik vielleicht schon, sondern gute Musik ist gute Musik. Entweder sie berührt einen, sie macht etwas mit einem, sie erreicht einen oder nicht. Und diese Werke zu finden, diese Komponisten zu finden, diese Ereignisse auch zu finden oder zu kreieren, wo das möglich wird, wo dieser Moment möglich wird, dass durch Musik unser Publikum berührt wird, ja, dazu überlegt man sich eben, von welcher Seite nähert man sich. Heute Abend durch ein Abo-Konzert, morgen vielleicht durch ein Expeditionskonzert, übermorgen durch Kammermusik oder eine unserer Night-Sessions und mehr Gespräch, manchmal auch einfach durch einfach nur zuhören. Und dann natürlich für mich auch schauen, was funktioniert hier in Berlin für unser Berliner Publikum.
Und Sie sind da ja in Berlin nicht alleine. Es gibt einen Wettbewerb der großen Ensembles um das gleiche Publikum. Es gibt einen Wettbewerb um Zeit mit anderen Formaten bis hin zu den Leuten, die wir vom Streaming eigentlich zum Konzerterlebnis bringen wollen. Wie definieren Sie da eigentlich den Platz des Konzerthausorchesters und Ihren eigenen dabei?
Also zum einen glaube ich ganz fest, dass so viel hier in Berlin los ist, nichts schließt etwas anderes aus. Man nimmt sich nicht gegenseitig Publikum weg, sondern alles bereichert sich noch gegenseitig. Und speziell das Konzerthausorchester, auch mit diesem wunderbaren Ort, dem Konzerthaus, hat natürlich schon ein ganz klares Profil, ein sehr experimentierfreudiges Profil, gerade auch was die Konzertformate angeht und natürlich seine ganz eigene orchestrale Tradition. Und ich glaube, da muss man sich gar nicht verstecken und auch gar nicht, also man nimmt sich nichts weg gegenseitig, sondern jeder macht sein Ding.
Sie sind Jahrgang 1986. In Ihrer Generation ist es nicht selbstverständlich, sich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Und wie sind Sie dazu gekommen zu sagen, ich will nicht nur ein Instrument spielen, ich will auch dirigieren?
Die Musik gehörte bei uns zu Hause von vornherein dazu, obwohl ich nicht aus einer klassischen Musikerfamilie stamme. Aber das Klavier stand immer da. Ich habe ganz früh zu spielen begonnen und dann auch sehr früh Geigenunterricht bekommen. Aber der Berufswunsch war ganz plötzlich da, in dem Moment, als ich zum ersten Mal in Kontakt kam mit symphonischer Musik und Opernmusik, also großem Orchester, weil das war etwas, was ich als kleines Kind nicht kannte. Und in dem Moment, wo ich das entdecken durfte, da stand für mich fest, ich möchte mit dieser Musik mein Leben verbringen. Und da lag nahe, dass das der Beruf des Dirigenten sein muss.
Ein Dirigent hat mal gesagt, aus dem Taktstock kommen ja keine Töne heraus. Es geht also immer um Absprachen, aber auch um wortloses Verstehen. Sind Sie eigentlich eher ein Probenmensch oder suchen Sie den Augenblick der Aufführung?
Ich genieße den Augenblick der Aufführung immens, denn es gibt für mich nichts Schöneres als den Moment, wo ich nicht mehr reden muss, wo man nicht mehr korrigiert, sondern wo alle auf der Bühne sich gemeinsam reinstürzen in den Moment, der auch etwas mit einem macht. Also egal, was man vorher verabredet hat, es kann am Abend ganz anders werden. Nur, um diesen Moment zu erreichen, muss man vorher gut geprobt haben, weil sonst stellt sich nur irgendeine mittelmäßige Beliebigkeit ein. Das ist dann auch nicht die Befreiung, um die es geht am Abend. Man muss vorher hart arbeiten, man muss sehr genau studieren, man muss sich gut verabreden. Ja, und ich glaube, da kann ich auch ein bisschen anstrengend sein in Proben mitunter. Aber das größte Glück ist für mich der Moment, 20 Uhr, das Konzert geht los, man geht aufs Pult, man atmet zusammen ein und lässt sich dann einfach tragen.
Wie viel haben Sie als feste Vorstellung im Kopf, wenn Sie in eine Probe gehen und wie viel lassen Sie auch von den sehr guten Musikerinnen und Musikern vor Ihnen dann als Angebot wirken?
Ich glaube, das ist immer beides. Ich bin auch überzeugt, dass das bei allen Orchestern und Dirigenten im besten Falle immer beides ist. Es muss ja so sein, denn Musik entsteht nicht durch eine Situation, dass eine Person sagt, so wird's gemacht und alle anderen führen nur aus. Dadurch entsteht keine Musik. Natürlich habe ich eine sehr klare Vorstellung, wenn ich ein Stück studiert habe und versuche sozusagen mit meinen inneren Ohren das so präzis und gewaltig werden zu lassen in meinem Kopf, dass sozusagen das eine eigene Kraft entwickelt, die sich im besten Fall nach außen dann überträgt aufs Orchester. Und natürlich überlege ich mir sehr genau im Detail, welches Tempo strebe ich an, welche Artikulation, welche Phrasierung. Trotzdem ist sozusagen beim Proben immer ein Teil von mir einfach offen und schaut, was kommt mir denn entgegen an Impulsen, auch an Klang. Je nachdem, welches Instrument jemand spielt, welche Persönlichkeit er reinbringt, kann die Phrase von der Solo-Oboe dann eben doch ein bisschen anders sein, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Und gleichzeitig läuft auch dann immer so eine kleine Kontrollschiene natürlich in mir mit, die sozusagen vergleicht, was möchte ich hören, ist es das schon, wo muss ich einhaken, um das in diese Richtung zu lenken oder meistens immer schon im Takt vorher anders vorbereiten. Und deshalb ist es so dieses Hin- und Herspielen von Impulsen. Also die klare Idee muss sein, aber es muss auch diese Durchlässigkeit und Offenheit da sein, zu gucken, was kommt vom Orchester, was kommt von den einzelnen Musikern.
Ist da ein Symphonieorchester zu dirigieren leichter, als es in der Oper ist. Sie waren in Heidelberg, in Erfurt, zuletzt in Nürnberg ja sehr stark auch mit dem Opernrepertoire befasst, nicht nur, aber eben doch sehr stark. Hier in Berlin, damit wir das auch hören können, werden Sie im Dezember den Rosenkavalier dirigieren. Ist das anders oder gibt es da viel mehr Ähnlichkeiten?
Also am Ende ist Musik machen und in der Essenz ist es das Gleiche. Aber natürlich in der Oper geht es, denke ich, schon noch stärker um eine Art Handwerk, das erstmal zu funktionieren hat. Denn in der Oper kommt ja auch sehr oft die Situation, also zum Beispiel ein Stück läuft über die ganze Saison oder über einen längeren Zeitraum, teilweise auch mit unterschiedlichen Besetzungen im Orchester. Und man hat nicht mit jedem Einzelnen genau geprobt und trifft sich am Montag und führt am Freitag das Konzert auf. In der Oper ist Technik noch wichtiger, im Konzert ist Proben noch wichtiger. Aber am Ende ist es eigentlich doch nicht so unterschiedlich.
Sängerinnen und Sänger können sich einsingen, Musikerinnen und Musiker spielen sich ein. Verraten Sie, was Sie die letzten 5 Minuten vor Beginn des Konzerts machen.
Die allerletzten 5 Minuten atme ich nur. Aber trotzdem gibt es so eine Art, also ein Pendant zum Einspielen natürlich, dass ich am Tag eines Konzertes auch wirklich nochmal in Ruhe über der Partitur sitze, mich fokussiere, das Stück in mir sozusagen warm werden lasse. Und dann geht's auf die Bühne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.